Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Hallo und herzlich willkommen. Es geht los mit einem Zapfenstreich. Ein Lied, das symbolisiert, dass Soldaten sich auf ihre Militärbasen zurückziehen. Das ist eine Installation des Medienkünstlers Simon Weckert. Man sieht eine Trompete, die selbst spielt. Nämlich durch eine Maschine wurden da sogenannte Audiotöne erzeugt. Und kurz gesagt, kritisiert er damit autonome Waffen, also Waffen, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz selbst Entscheidungen treffen können, und fragt, wie viel Macht wir Maschinen bei Entscheidungen über Leben und Tod geben wollen. Ein eher ernster Bezug zu Fragen nach Technologien, sonst ist Weckerts Arbeit eher spielerisch, und wie ihm das gelingt, welche Themen ihn umtreiben, darüber sprechen wir gleich. Der Medienkünstler Simon Weckert bezeichnet sich als Zauberer und verspielter Tüftler der digitalen Welt. Er untersucht unser Verhältnis zur Technologie und hinterfragt diese gerne auch mal ironisch und niederschwellig. Aktuelles Beispiel oder auch neuester Streich: Er hat ein Hemddesign, das ein abstraktes, fast hypnotisch-psychedelisches Muster hat, nennt sich Digital Camouflage, und wer es trägt, verwirrt damit Kameras, besser gesagt Überwachungssysteme in Städten wie London, Berlin oder auch L.A. Kunst entwerfen gegen Massenüberwachung und KI, was kann er damit bewirken? Darüber spreche ich unter anderem mit ihm im Kompressor. Herzlich willkommen, Simon.
Hallo.
Ja, wie trägst denn jetzt, du trägst es ja auch heute und hast ein Exemplar mitgebracht, und man kann es sogar in deinem Online-Shop käuflich erwerben, aber wie genau trägst du diese Systeme aus, wie funktioniert's?
Genau, also das T-Shirt ist erstmal ziemlich bunt, würde man meinen, von außen. Und erstmal ist da so eine gewisse Ironie dabei, weil für den Menschen sieht das halt einfach total auffällig aus. Aber für die Maschine ist es halt genau unsichtbar. Und was genau dabei passiert, es ist ein sogenanntes Adversarial Pattern. Ist ein stark verbreiteter Begriff in der ganzen KI-Welt, wie man optische KI-Systeme austricksen kann. Und dieses Pattern macht im Endeffekt keinen Sinn für die KI. Das heißt, wenn die KI dieses Pattern sieht, speziell der YOLO-Algorithmus, auf dem ich das trainiert habe, dann kann der einfach alle Objekte, die damit angemalt sind, die das anhaben, einfach nichts mehr anfangen. Das heißt, es fällt in eine Kategorie, welches der Algorithmus nicht kennt.
Das ist ja so eine Art von Experiment, was du damit zeigst. An wen richtet sich die Kunst? Weil es gibt ja auch viele, die sagen, ja, ist mir doch egal, ob ich gefilmt werde. Ich bestätige überall meine Cookies, Meta, ich nutze WhatsApp. Also eigentlich sind meine Gedanken so ein bisschen größer dahinter, die du dir vielleicht auch stellst. Was machen diese Systeme mit uns? Wie groß ist die Überwachung? Wie groß greifen sie in unsere Privatsphäre? Aber warum scheint das so wenig Menschen zu interessieren?
Tja, ich glaube, das ist halt gerade so ein Problem, ne? Dass halt diese Technologie über uns hereinrollt und wir halt einfach gar nicht mehr so wirklich groß mitgenommen werden in den Prozessen und das dann akzeptieren müssen. Und ich glaube, damit wollte ich auch mit diesem T-Shirt darauf aufmerksam machen, dass halt auf einmal jetzt diese Technologie angekommen ist, KI-Überwachung, und halt in großem Maßstab ausgebreitet wird, hier in Berlin, aber auch bundesweit. Also Berlin hat jetzt Cottbuser Tor, also 4 Plätze, die jetzt noch kommen, und dann gibt es jetzt schon Anträge aus Sachsen, aus Thüringen, aus anderen Bundesstaaten, die sich auch bereit machen. Ich glaube, für mich ist ein bisschen immer auch der Hintergedanke, genau wie oder welche Auswirkungen hat Technologie auf Gesellschaft. Und jetzt als konkretes Beispiel an einem öffentlichen Platz, wie zum Beispiel in Berlin, wenn wir jetzt KI-Systeme einsetzen, ist so meine Befürchtung oder mein Hintergedanke, was macht das zum Beispiel mit Aspekten wie Zivilcourage? Also ich würde jetzt mal meinen, da haben wir eh schon ein Problem damit, ne, wenn jetzt irgendwie was passiert. Und wenn wir jetzt so ein Kamerasystem haben, kann ich jetzt zum Beispiel als außenstehende Person, angenommen es passiert was, mich vielleicht sogar ein Stück weit zurücklehnen und sagen, ja, da ist ja erst eine Kamera, das heißt, irgendwann wird er jetzt schon reagieren, das heißt, ich muss jetzt gar nicht mehr aktiv werden. Mhm. Bedeutet für mich, bauen wir damit nicht sogar vielleicht auch Aspekte wie Zivilcourage die Courage einfach ab.
Okay, ja, das sind interessante und ja doch ernste Fragen, die dahinter stehen. Ich habe ja eingangs gesagt, du versuchst uns eher niederschwellig zu erreichen oder vor allem auch verspielt. Ein weiteres Beispiel, eine andere Arbeit von dir hat demonstriert, wie man einen Stau auf Google Maps generieren kann. Google Maps Hacks heißt die. Du bist da vor 6 Jahren mit einem Bollerwagen, würde ich es nennen, in dem 99 Handys lagen. Warum eigentlich 99 Handys? Ich habe da so ein bisschen an diesen Song von Nina gedacht. Durch eine leere Straße gezogen und hast so einen Stau simuliert. Vielleicht auch da nochmal die Frage, wie genau hat es diesen Stau produziert?
Genau, also ja, 99, ja, es ist halt auch so, wir hatten das ja Occupy Wall Street, 99%, 99 Problems, das ist so ein bisschen auch so eine Anlehnung. De facto, genau, de facto funktioniert das auch mit wenigern, wurde auch schon von Leuten dann auf YouTube demonstriert. Da wieder auch so ein bisschen die Fragestellung, welche Auswirkungen hat diese Technologie zum Beispiel auf die Art, wie wir uns in der Stadt bewegen. Also ne, wir haben halt jetzt irgendwie Taxis, Tourismus zum Beispiel. Auch wenn ich jetzt von A nach B gehe und den Ort nicht kenne, dann haue ich auch dieses Navigationssystem an. Das hat natürlich einen extremen Einfluss darauf, wie ich mich durch die Stadt bewege. Mhm. Da mit dieser Arbeit wollte ich auch darauf aufmerksam machen, welcher Macht eigentlich dahinter steckt und wie zum Beispiel auch Verkehr geleitet werden kann, auch umgeleitet oder missgeleitet werden kann. Die Arbeit selber, genau, hat halt diese 99 Smartphones und was dabei passiert ist, dass eine Art virtueller Stau auf Google Maps generiert wird und dann nach einer gewissen Zeit die Straße immer leerer wird an Autos und ironischerweise aber woanders in der Stadt dann auf einmal ein Stau entsteht. Es gibt dann noch so andere Aspekte, die mit Demonstrationen und Protesten zu tun haben, weil die ursprüngliche Idee kam vom 1. Mai, wo ich auf mein Smartphone geschaut hatte und dann da gesehen hatte, dass Google einen Stau angezeigt hatte, obwohl da gar keine Person drin waren. Und was ich damit sagen will, ist halt, wenn jetzt sowas wieder passiert, dann...
Also Entschuldigung, das war kein Stau, sondern das war eigentlich ein Protest, oder?
Genau, das war sozusagen die 1. Mai-Demo. Mhm. Ja. Was ich jetzt interessant finde, ist halt, okay, angenommen, es findet jetzt ein Protest statt und man wird jetzt umgeleitet, bekomme ich ja gar nicht mehr mit, was vor mir passiert, weil auf einmal das Navigationssystem sagt, da ist ein Stau. Und auf einmal ist der Effekt des Protestierens gemindert, weil ich ja nicht mehr die Leute damit konfrontiere, mit den Themen, auf die ich auf die Straße gehe.
Also es geht auch um die neuen Machtbewegungen, die Technologien, mit denen wir uns da auseinandersetzen müssen. Es sind ja auch viele Beispiele, die du in deinen Werken, in deinen Arbeiten beschreibst, in deinen Installationen. Unter anderem geht es auch um die Datenkrake Palantir oder Tech-Oligarch Elon Musk. Es ist sozusagen auch, kann man das so verstehen, eine Kritik daran, mit dem Wandel der neuen Zeit klarzukommen oder ihn zu verstehen. Wo meinst du, befinden wir uns gerade? Ist es vielleicht auch einfach nur eine Art von Zeugenschaft?
Klar, also in einer gewissen Form ist es natürlich eine Art von Ablegen von, ja, was gerade um uns passiert. Aber also ich versuche eigentlich schon auch immer eine Ebene zu finden, die jetzt nicht so schwer zu verstehen ist. Also dass es jetzt irgendwie nur rein technisch ist oder so in die Richtung, sondern irgendwie eine Narrative zu finden, Geschichten zu finden, die halt auch Leute erreichen, die vielleicht sich halt eben genau so eine große Platte darüber machen, ob ich jetzt meine Daten hergebe und so weiter. Und ich glaube, mir ist es auch dann dabei aufzuzeigen, es gibt halt einfach Möglichkeiten, wo wir auch dann in diese Systeme reingehen können, diese unterbrechen können oder vielleicht auch irgendwie mitgestalten können. Also de facto zum Beispiel Google Maps Hacks hat sich herausgestellt, dass das jetzt kleinere Gemeinden verwenden, die ein Problem hatten, dass Autos durch ihre Orte durchgeleitet wurden und haben dann zum Beispiel selber einen virtuellen Stau erzeugt, um im Endeffekt dann die Autos noch weiter von sich wegzuhalten.
Also es ist auch ein bisschen der Versuch, nicht nur ein Bewusstsein zu schaffen, sondern auch sich zur Wehr zu setzen. Ist es etwas, was dir vielleicht auch Hoffnung macht? Also wenn ich mir diese ganze Digitalisierung, Sozialmedienwelt angucke, wie wir damit umgehen seit 20 Jahren und immer noch nicht so wirklich verstanden haben, welche Auswirkungen das auf uns hat, dann überfordert das mich schlicht, aber kannst du schon so eine Art von Prognose geben oder gibt es etwas, was dir Hoffnung macht, wo du sagst, es wird vielleicht alles gar nicht so dramatisch, wie wir uns das vielleicht manchmal in unseren Köpfen vorstellen?
Ich meine, die Frage ist halt, genau, wir sehen natürlich total viel Blödsinn, also auch für ganz viele schlechte Sachen, die damit passieren. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es natürlich auch extrem viel interessante Sachen hervorgebracht hat. Die Open-Source-Communities und diese ganzen Projekte, ich glaube, das ist, finde ich, schon als allererstes erstmal so eine Sache, die ich total cool finde. Und da sind total spannende Projekte entstanden. Aber klar, wir müssen halt immer wieder das überprüfen und auch sagen, was wir wollen und was wir nicht wollen und vor allen Dingen halt eben, warum wir so Dinge machen. Genau, ich habe eine Arbeit entwickelt, die heißt Blue Noise. Mir ist halt aufgefallen, dass wir jetzt immer mehr auch uns audioakustisch von unserer Umwelt abschirmen. Das heißt, wir haben vorher auf unser Bildschirm geschaut und jetzt durch die AirPods und diese Bluetooth-Technologien, das ist, glaube ich, auch gerade so ein interessanter neuer Wandel, den ich gerade beobachte, dass wir uns im öffentlichen Raum darüber auch weiter abkapseln.
Absolut, aber es scheint ja Gründe zu geben, warum wir uns abkapseln, uns abschirmen, weil wir vielleicht nicht mehr das Stimmgewirr ertragen wollen, was um uns herum vor allem in urbanen Städten aufnehmen wollen. Und da argumentierst du dagegen mit deiner Arbeit und sagst, nein, wir müssen uns aufeinander weiterhin einlassen.
Ja, also ich denke halt wieder an Zivilcourage, wenn jemand Hilfe ruft oder wenn jemand irgendwie auf sich aufmerksam macht. So, das ist das eine. Und vielleicht sind wir ja auch dann an der Stelle das Problem, dass dann zu viele Leute Radio oder Podcast hören.
Okay. Ja, aber auf jeden Fall auch eine sehr interessante Arbeit, wie viele deiner Arbeiten. Was macht Menschsein in einer digitalen Welt aus? Wie prägt und verändert KI unser Leben? Damit beschäftigt sich Medienkünstler Simon Weckert. Ich danke dir herzlich für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Mit dem Album Calypso, das ist 1956 erschienen, brachte er die karibische Musik zum weltweiten Durchbruch. Harry Belafonte war ein US-amerikanischer Sänger, Schauspieler, Entertainer, aber auch Bürgerrechtler und Aktivist. Nun ist eine neue Biografie über ihn erschienen, in der es nicht nur um seine Musikwelt geht, die er natürlich revolutioniert hat, sondern sie erzählt die Geschichte eines Mannes, der auch im Hintergrund die Fäden der US-Bürgerrechtsbewegung zog. Als enger Vertrauter von Martin Luther King und Nelson Mandela hat er seinen Ruhm unter anderem auch dafür genutzt, sich für Freiheitsrechte einzusetzen. Über seine Musik, seinen Aktivismus und die persönlichen Opfer dahinter, Martina Butler.
Der Anfang einer großen Karriere liegt im Keller einer Bücherei, der Schomburg Library, 135. Straße in Harlem, auf einer Ecke zwischen Geschäften und Wohnhäusern. Ein Raum, nicht viel größer als ein Klassenzimmer. Vorn eine kleine Bühne. Hier kam Harry Belafonte zum ersten Mal mit dem Theater in Kontakt, erzählt Joshua Jelly Shapiro, Autor der neuen Belafonte-Biografie Daylight Come.
Er war erstmal nur Bühnenarbeiter, dann hat ihn das Theater gepackt. Da hat er seinen engen Freund Sidney Poitier getroffen, der hier auch gearbeitet hat.
Und schon bald hat Harry Belafonte selbst als Schauspieler im American Negro Theater auf der Bühne gestanden.
Diese ersten Momente, die er auf der Bühne war, als er diesen Nervenkitzel gespürt hat, vor einem Publikum aufzutreten, dieser Applaus, das war berauschend für ihn. Das war ein Junge, der eine schwierige Kindheit hatte und nicht viel Zuwendung erfahren hat. Für ihn war diese Erfahrung prägend.
Harry Belafonte ist in Harlem einige Jahre groß geworden. Er ist hier durch die Straßen gelaufen. Straßen, auf denen man auch Musiker Duke Ellington, Autor Langston Hughes oder den politischen Aktivisten Marcus Garvey getroffen hat. Das war das Besondere daran, in dieser Zeit in Harlem zu leben.
So many people lived here, and I think it was a really important thing about growing up in the neighborhood. These people weren't somewhere off on a hill, they were down the street.
Diese Promis wohnten nicht unerreichbar weit weg, sondern einfach die Straße runter. Nach Belafontes erstem Auftritt kam Sänger und Aktivist Paul Robeson hinter die Bühne. Und das, was er sagte, prägte Harry Belafonte fürs Leben, weiß Jelly Shapiro.
Er hat zu Harry gesagt, bekommen Sie dazu, dein Lied zu singen, dann wollen Sie wissen, wer du bist. Robeson wurde sein Held, weil er Singen als Plattform nutzte für Aktivismus. Das hat Harry Belafonte geprägt.
Und so, das war ein absolut formatives Encounter, das passiert. Hier, in the basement of the little library.
Und die Menschen hörten seine Lieder in der ganzen Welt.
Dale,
Schauspiel, Musik, das war Belafontes Anfang. Sein Türöffner in einer Zeit, in der Schwarze und Weiße in den USA nicht aus dem gleichen Wasserhahn trinken durften. Im Restaurant, in Schulen, im ganzen Leben Rassentrennung herrschte. Und da kam Harry Belafonte und war in vielem der Erste, zählt Autor Jelly Shapiro auf.
1956 hat er als erster Soloartist mehr als 1 Million LPs verkauft. Er war der erste schwarze Entertainer, der eine Fernsehshow zur besten Sendezeit hatte, die er selbst produziert hat. Er war der erste schwarze Hollywood-Schauspieler, der in großen Produktionen der Star war. Er war ein Massenentertainer. Er war der erste schwarze Entertainer, der damals großen Ärger bekam, weil die weiße Petula Clark im Fernsehen seinen Ellbogen berührt hat. Das war damals ein Riesenskandal.
Belafonte war gut mit Martin Luther King befreundet. Er hat ihn und die Bürgerrechtsbewegung finanziell unterstützt, Strippen gezogen, Menschen zusammengebracht. In seiner neuen Belafonte-Biografie will Jelly Shapiro den immensen Einfluss, den Harry Belafonte hatte und wie er die Welt veränderte, verdeutlichen.
Obama kam mehr als 50 Jahre nach der Hochzeit von Belafonte. Ich bin überzeugt, dass er seinen Platz nicht so gefunden hätte, wenn Harry Belafonte nicht den Weg geebnet hätte, kulturell und mit seinem Beitrag zur Bürgerrechtsbewegung.
Belafonte broke in the culture and of course his contributions to the civil rights movement and to our politics.
Dabei ist Obamas persönliche Geschichte eng mit der von Harry Belafonte verwoben. Denn der schwarze Entertainer hat eine Organisation in den 60er Jahren unterstützt, die kenianische Studenten in die USA gebracht hat. Einer davon war Barack Obamas Vater. Bei einer Gedenkfeier nach seinem Tod hat sich Schauspielerin Whoopi Goldberg vor Harry Belafonte verneigt, vor dem, was er bewegt hat.
So every time you see folks of color on television, you remember Harry put them there. Harry did that.
Jedes Mal, wenn man einen Schwarzen im Fernsehen sehe, solle man daran denken, Harry Belafonte hat denjenigen dorthin gebracht. Er habe den Weg frei gemacht. Ein Entertainer, Brückenbauer, Möglichmacher. Harry Belafonte, ein Mann, der die USA verändert hat.
Ja, die neue Biografie, die nennt sich Daylight Come, Harry Belafonte von Joshua Jelly Shapiro und die gibt es ab rund 17 Euro.
Das Lesen der anderen.
Und da geht es heute um die September-Ausgabe des Monopol-Magazin für Kunst und Leben. Auf dem Cover ist der italienische Künstler Maurizio Cattelan. Ist bekannt für seine provokanten Installationen und Skulpturen. Ich erinnere mich vor gut 2 Jahren an die 6-Millionen-Dollar-Banane mit Klebeband an einer Wand befestigt. Der Name Comedian wurde für 6,2 Millionen Dollar versteigert. Chefredakteurin Elke Buhr ist jetzt bei uns im Kompressor. Hallo.
Hallo.
Ja, Cattelan zählt seit den 90er Jahren zu den prägendsten Stimmen der internationalen Kunst. Warum ist er jetzt auf eurem Cover? Was ist da der Hintergrund?
Was ist da los? Maurizio Cattelan hat eine große Ausstellung im September in der Neuen Nationalgalerie in Berlin. Das ist seine erste Einzelausstellung in Berlin überhaupt, seine erste große Ausstellung auch in Deutschland seit vielen Jahren. Und er hat die, weil er den Preis der Nationalgalerie gewonnen hat, was an sich schon eine bisschen schräge Geschichte eigentlich ist, weil der Preis der Nationalgalerie war früher eigentlich immer dazu da, Nachwuchskünstler zu fördern. Und wir haben ja gerade gehört, Maurizio Cattelan ist alles, aber kein Nachwuchskünstler. Aber die haben einfach mal das Konzept geändert des Preises der Nationalgalerie, haben ihn vom Hamburger Bahnhof, wo er vorher immer war, in die Nationalgalerie transferiert und haben gesagt, ab jetzt ist dieser Preis für eine Persönlichkeit, eine Künstlerpersönlichkeit, die die zeitgenössische Kunst geprägt hat. Und auf Cattelan sind sie deshalb gekommen, wahrscheinlich, weil es eine super Ausstellung wird und weil alle hinkommen werden und weil Cattelan schon mal vor vielen Jahren die eine Berlin-Biennale mit kuratiert hat. Das heißt, man kann mit Fug und Recht sagen, Cattelan war wichtig für diese Stadt und deswegen ist es auch schön, dass er jetzt in Berlin ausstellt.
Also er verwandelt die neue Nationalgalerie in eine Kirche, passend vielleicht auch zur Architektur des Baus. Und er gilt aber eher als schüchtern, zurückhaltend. Aber ihr habt ihm in dem Interview doch ein paar Geheimnisse entlockt und er hat sehr ehrliche Antworten gegeben. Gibt es etwas, das dich am meisten überrascht oder berührt, fasziniert hat, was du von ihm gelernt hast?
Naja, man überraschend an Catalan ist ja, wäre ja eigentlich, wenn er einen nicht überraschen würde. Also das heißt, man erwartet ja immer alles von ihm. Ganz cool fand ich, dass er sagte, wir haben ihn halt nach seiner Lieblingsbar gefragt in Berlin. Er meinte, ja, Sportsbars mag er gerne, aber am liebsten mag er eigentlich Supermärkte kurz bevor sie schließen. Da dachte ich auch, ja, lustiger Spleen. Und ich fand es auch ganz rührend, wie er von seinen Eltern erzählt hat. Also wie er gesagt hat, dass die natürlich irgendwie, er kommt aus sehr kleinen Verhältnissen und natürlich wollten die Sicherheit für ihn. Und er wollte genau das Gegenteil. Er wollte Unsicherheit. Und nach seiner größten Sünde sagte er ja die Lüge. Also als Kind hat er schon seine Eltern manchmal angelogen, aber es waren eher so Notlügen, weil er ein schlechtes Zeugnis einfach noch ein bisschen rausschieben wollte, dass er es verrät. Also es war eigentlich alles sehr sympathisch, was er hatte. Wir haben ihm so Fragen geschickt. Das war ein Questionnaire, was er beantwortet hat. Und es war überraschend ausführlich und ich fand es eigentlich ja wirklich sehr sympathisch. Also persönlich gesehen, der ist ja zurückhaltend, ja, er ist ein bisschen pressescheu, aber eigentlich ja gar nicht zurückhaltend, der ist eher so ein Hibbel. So. Aber sehr, 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 sehr amüsant und so ist es auch rübergekommen.
Absolut, und es gibt einen ausführlichen Text dazu auch noch über seinen Werdegang. Er war ja Messdiener, hat auch nie eine Kunsthochschule besucht, das war für mich zum Beispiel neu und natürlich gibt es Interessantes zu lesen, was seine Arbeit auch alles auszeichnet. Außerdem gibt es ein Feature über Schauspielerin Charlotte Gainsbourg. Die hat 30 Jahre lang das Haus ihres Vaters Serge als einen Rückzugsort genutzt, alles so gelassen, wie es ist, immer wieder Fotos gemacht und zeigt diese jetzt in ihrem Haus bzw. in seinem Haus. Wie wirken die Bilder und was erfährt man im Interview mit ihr?
Ja, die sind wahnsinnig melancholisch, diese Bilder. Also man spürt da schon so einen Abschied, so eine Trauer. Ich glaube, das war ein sehr, sehr langer Prozess, dass sie sich da mit dem ihrem Vater, und das ist das Haus, in dem sie selber als Kind auch gewohnt hat, dann lange nicht. Dann ist der Vater gestorben und dann haben sie das in so eine Art Museum umgewandelt. Dann wurde das lange renoviert und so. Es gab noch so Probleme drumherum und das ist für sie, glaube ich, ein extrem aufgeladener Ort. Und sie hat da mit einer analogen Kamera fotografiert, mit so einer Schwarz-Weiß-Kamera und man sieht so manche Objekte wirklich so wie aus so geisterhaft aus dem Nichts auftauchen. Es ist auch so ein bisschen verschleiert teilweise und dann der Verschleierung der Fotografie, der wird noch hinzugefügt, dass sie teilweise so Sachen fotografiert hat, die so eingepackt waren. Wegen der Renovierung waren die so ja, mit Plastik überzogen oder so. Und es ist wirklich alles sehr, sehr geisterhaft und sehr, sehr schön, wie sie das erzählt.
Und findet man auch heraus, das ist ja tatsächlich sehr intim und auch ein emotionales Erlebnis, was eigentlich Ihre Motivation hinter dem Projekt war?
Ich glaube wirklich, es ist so eine Verarbeitung dieses Verlustes. Also sie hat gesagt, sie hat eigentlich selber kaum was behalten. Und wenn man selber alles weggibt, dann muss vielleicht dann in diesem Fotografieren doch noch so ein Festhalten an dem Vater dann passieren. Also für mich war das wirklich so eine Aufarbeitung.
Ja, die Bilder sind auf jeden Fall durch die Linse einer Tochter geschossen, von ihren Gefühlen geprägt. Mehr zur Maison Gainsbourg in Paris und vielen anderen Features, Shows und die wichtigsten Ausstellungen im September. Das alles zu lesen gibt es im Monopol Magazin für Kunst und Leben. Chefredakteurin Elke Buhr war bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke dir für das Gespräch. 36 Milliarden Euro, so hoch beziffert Greenpeace die Schäden durch den Hitzesommer in diesem Jahr hier bei uns in Deutschland. Da musste ich tatsächlich, während ich heute Morgen in der Küche stand und die Nachrichten bei uns hörte, innehalten. Vielleicht kennen Sie das, Klimawandel oder der Aufstieg rechtsextremer, autoritärer Kräfte. Vieles belastet, viele haben eventuell auch das Gefühl, den Krisen unserer Zeit ohnmächtig gegenüberzustehen. Aber es gibt auch Menschen, die wollen das nicht akzeptieren oder hinnehmen. Collapse Camp, so nennt sich der Ort, an dem Menschen sich gemeinsam und solidarisch auf die Zukunft vorbereiten. Und unser Reporter Martin Reischke hat das Camp besucht.
Also, wenn wir hier sind und das hier der See ist, dann ist das Feuer hinter dem See.
Eli zeigt mit dem Finger auf eine Landkarte, die er in der Hand hält.
Das heißt, wir müssen jetzt ziemlich schnell sein.
Und drumherum brennt es auch überall.
Das wissen wir nicht genau, ne? Weil das ist alles voller Rauch. Aber es gibt hier zwei Feuer. Der Wind kommt von da. Das heißt, der Wind treibt die Feuer auf uns zu. Und unsere Idee ist es, wir haben schon Leute losgeschickt, die gucken, ob es noch irgendwelche Leute hier auf dem Zeltplatz gibt, die vielleicht noch nicht mitbekommen haben, was die Lage ist, weil die krank im Zelt liegen. Die müssen jetzt also alle hier sein.
Ein Dorf in Nordbrandenburg. Auf einer Wiese sind große Zelte mit weißen Planen aufgeschlagen. Vor einem sitzen 50 bis 60 Menschen in kleinen Gruppen zusammen. Mittendrin Eli.
Und eng zusammenrutschen, Leute. Kommt mal zu einem Kreis zusammen, damit alle wissen, wo das Feuer ist. Und was wir tun. Viel näher, viel näher.
Die schlechte Nachricht? Der Ort ist von einem Waldbrand umzingelt. Das Feuer rückt näher. Die gute? Es ist heute nur ein Planspiel der Berliner Hilfsorganisation CADUS. Eli hat eine Idee.
Wir haben eine Person, die hat irgendwie Klamotten. Das heißt, die Klamotten müssten nass gemacht werden, weil hier, wir stehen eigentlich jetzt schon total im Rauch und müssten alle
wir haben
total...
Wir haben auch welche von den Ressourcen.
Voll gut.
Eine große Tasche voll mit Sporttrikots.
Und sehr gut. Das heißt, das brauchen wir auf jeden Fall. Das muss alles nass gemacht werden, damit wir uns das halt irgendwie wenigstens vors Gesicht halten können. Mehr können wir halt jetzt nicht machen, weil ich glaube, Masken haben wir nicht.
Es soll Plünderungen und Schießereien geben.
Okay, aber das heißt dann ja theoretisch, dass dort, wo die Polizei ist, die Plünderungen sind. Die Frage ist halt, ist das gefährlich für uns oder nicht?
Das können wir. Das ist gefährlich, denn es ist Konfliktgebiet und es wird geschossen.
Gut, dann müssen halt alle doch hier bleiben.
Die Gruppe muss handeln, schnell. Das ist Sinn und Zweck der Übung.
Option Nummer eins, die wir machen, die Kranken werden abtransportiert und die anderen bleiben hier und verbarrikadieren sich hier, weil hier alles frei ist. Ne?
Nach anderthalb Stunden wird die Übung abgebrochen. Die Gruppe trifft sich im Zelt zur Auswertung. Dabei kommt raus, dass die Schießereien und Plünderungen nur Gerüchte waren, die aber bei Panik schnell zur Tatsache umgedeutet werden. Auch Elis Idee der nassen Tücher hätte im Ernstfall nicht geholfen.
Sich mit nassen Tüchern einzudecken und durch Feuer zu rennen, ist eine Kochmethode. So können wir mal ankommen. Und euch auch. Genau deswegen machen wir das, weil das spannend ist, das zu sehen, wenn man sich die richtigen Ressourcen auf den Tisch legt, wie schnell sich das verselbstständigt.
Darum geht es beim Kollaps-Camp. Vorbereitet zu sein auf Krisen und Katastrophen wie den Klimawandel. Aber nicht einzeln wie Prepper, die Bunker bauen und Lebensmittel horten, sondern in solidarischer Gemeinschaft. Etwa 500 Leute sind angereist. Viele waren früher in der Klimabewegung aktiv. Jetzt wollen sie sich gegenseitig unterstützen.
Und es hilft natürlich auch schon, wenn man sich Sorgen macht darüber, wie kann ich mit der Krise umgehen, wie kann mein Umfeld mit der Krise umgehen, einfach zu sehen, hey, da gibt es noch mehr Leute und die haben gute Ideen. Es gibt natürlich auch schon auch Hoffnung.
So wie bei Thomas aus Berlin. Der Mann mit den kurz rasierten Haaren hat gerade sein Zelt aufgebaut. Davor steht sein Solarofen.
Das ist einfach eine Box. In der Mitte ist die schwarz. Isoliert drumherum und es gibt oben einen Spiegel, der halt das Sonnenlicht nochmal in die Box reinleitet. Und dann durch die schwarze Innenseite heizt sich das auf. Die Glasplatte oben drauf hält die Hitze so ein bisschen drin.
Gleich neben dem Ofen steht Thomas' Fahrrad, das er mit ein paar Handgriffen zu einem Stromgenerator umfunktioniert.
Und wenn ich dann fahre, dann gibt es Strom.
Ein paar Meter weiter werden gerade riesige Kartoffelsäcke in alten Einkaufswagen antransportiert. Joe, 23, die Brille so groß wie das Lachen, leitet die Küche für alle, kurz Küfer.
Für 500 Leute haben wir Kartoffeln, 170 Kilo angesetzt, 30 Kilo Zwiebeln, 30 Kilo Möhren, Paprika haben wir keine mehr.
Die meisten Lebensmittel sind gespendet. Joe muss bei den Rezepten immer wieder improvisieren.
Das ist das großartigste Gefühl, was es gibt. Also aus nichts etwas zu machen. Furchtbar toll.
Heute gibt es Eintopf.
Und die Leute helfen, die Leute bringen Ideen, die Leute bringen Energie. Wir haben jetzt 3 Helfies und vorher hatten wir 3 Helfies, die schnippeln helfen. Einfach, dass es dann später ein bisschen gechillter geht.
Die solidarische Vorsorge im Kollaps-Camp fängt sie beim gemeinsamen Eintopfkochen an.
Die solidarische Vorbereitung auf Krisen und Katastrophen. Über 100 Workshops, Panels und Vernetzungen gibt es. Alle Infos dazu auf kollapscamp.de.